das Internet, Handys und Social Media. Willkommen bei der 24. Ausgabe. Heute geht es um ein Phänomen, das Sie sicher nur zu gut kennen. Man will nur ganz kurz etwas nachschauen, vielleicht eine Kleinigkeit auf Wikipedia oder ein schnelles Tutorial auf YouTube.
Ja.
Und ehe man sich versieht, ist eine Stunde vergangen. Man ist von einem Thema zum nächsten gesprungen und hat das ursprüngliche Ziel völlig aus den Augen verloren.
Und plötzlich ist es 3 Uhr morgens, man hat dutzende Browser-Tabs offen und ist unfreiwilliger Experte für die Geschichte mittelalterlicher Belagerungswaffen.
Obwohl man eigentlich nur wissen wollte, wie man eine Zwiebel richtig schneidet.
Ganz genau.
Wir tauchen heute tief ein in das Konzept der sogenannten Rabbit Holes im Internet. Was ist das genau und warum verlieren wir uns darin eigentlich so leicht?
Und wir stützen uns da auf einen wirklich sehr, sehr aufschlussreichen Artikel.
Ja, vom der IT-Blog. Der Titel ist Rabbit Holes im Internet, wie Algorithmen uns in die Tiefe ziehen.
Und unser Ziel ist es, für Sie herauszufinden, was da genau dahinter steckt. Denn eines wird sehr schnell klar: Das ist kein Zufall.
Nein.
Und es ist auch kein persönliches Versagen, wenn Ihnen das passiert. Es ist das gewollte, das logische Ergebnis von Technologie, Design und, ja, den Geschäftsmodellen, die das moderne Internet antreiben.
Absolut. Wir wollen verstehen, wie diese digitalen Kaninchenbauten funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und, das ist für mich der wichtigste Teil, wie sie die Kontrolle behalten.
Wie man sie bewusst für sich nutzen kann, anstatt von ihnen genutzt zu werden.
Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Der Begriff Rabbit Hole, also Kaninchenbau.
Kommt ja direkt aus Alice im Wunderland.
Richtig. Alice folgt diesem weißen Kaninchen, fällt in dessen Bau und landet prompt in einer völlig neuen, verrückten Welt.
Eine perfekte Metapher für die digitale Erfahrung. Man klickt auf einen interessanten Link und findet sich plötzlich an einem Ort wieder, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und fragt sich dann, wie man da wieder rauskommt.
Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Ich wollte neulich wirklich nur lernen, wie man eine Siphondichtung wechselt.
Ein Klassiker.
Und bin 3 Stunden später bei einer Dokumentation über Tiefseewasserdruck gelandet. Kein Witz.
Wie kommt man dahin?
Der Weg führte über Materialwissenschaften bei Dichtungsringen zu den physikalischen Grenzen von U-Booten. Das ist doch verrückt.
Das ist das klassische YouTube-Beispiel, ganz klar. Ein Video führt zum nächsten empfohlenen Video. Aber das Muster, das finden wir ja überall.
Stimmt, Wikipedia zum Beispiel.
Genau. Man beginnt bei einem Artikel, sagen wir über den Eiffelturm, klickt auf Gustav Eiffel, den Architekten, landet bei der Geschichte des Stahls im 19. Jahrhundert und plötzlich liest man über die industrielle Revolution.
Oder Foren wie Reddit. Man liest eine Diskussion, jemand verlinkt auf einen externen Blogbeitrag.
Und der wiederum auf ein YouTube-Video verweist, das eine Theorie untermauert.
Und schon ist man wieder 90 Minuten los, ohne sich bewusst dafür entschieden zu haben.
Und hier kommen wir zum entscheidenden Punkt, den man wirklich verstehen muss. Das passiert nicht einfach so.
Das ist kein Zufall.
Nein. Es ist das Ergebnis von 3 ganz konkreten Faktoren, die perfekt zusammenspielen. Erstens die Algorithmen. Zweitens das Interface-Design, also wie die Webseiten gestaltet sind. Und drittens die Geschäftsmodelle der Plattformen.
Okay, wir wissen jetzt, dass es passiert. Aber die wirklich spannende Frage ist ja, wie genau funktioniert das? Welche Technik steckt dahinter, die uns so zielsicher in die Tiefe zieht?
Also, der erste Grund ist eigentlich der offensichtlichste.
Die schiere Menge an Inhalt.
Genau. Die endlose Verfügbarkeit. Im analogen Leben, da ist es ja mit Aufwand verbunden, von einem Thema zum nächsten zu springen. Man muss in eine Bibliothek ein anderes Buch suchen. Online ist alles nur einen Klick entfernt.
Das Internet ist im Grunde eine Bibliothek mit einem persönlichen Assistenten, der einem ständig zuruft. Hey, wenn dich das interessiert hat, schau dir doch das hier auch noch an.
Ein guter Vergleich.
Aber dieser Assistent ist ja nicht neutral. Und das bringt uns wohl zum zweiten Punkt, den Empfehlungsalgorithmen.
Exakt. Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram, aber auch Shoppingseiten wie Amazon. Die optimieren ihre Algorithmen auf ganz bestimmte Kennzahlen.
Watchtime und Engagement nehme ich an.
Die wichtigsten sind Watchtime, also wie lange Sie zuschauen, und Engagement, also Likes, Kommentare und Shares.
Und die Logik dahinter ist rein wirtschaftlich. Länger bleiben bedeutet mehr Werbung, mehr Interaktion bedeutet mehr Daten über mich.
Richtig. Aus Sicht der Plattformbetreiber sind Rabbit Holes also kein unglücklicher Unfall, Sie sind ein erwünschter Nebeneffekt. Das System tut genau das, wofür es gebaut wurde, Ihre Aufmerksamkeit zu maximieren.
Und der dritte Punkt, der das Ganze dann perfektioniert, sind diese Design-Tricks, die User Experience.
Mhm.
Also Dinge wie die Autoplay-Funktion bei Videos oder dieser Infinite Scroll, bei dem eine Seite einfach nie aufhört.
Genau. All diese kleinen Designentscheidungen sind darauf ausgelegt, die Reibung für den nächsten Klick so gering wie möglich zu machen. Es ist psychologisch einfacher, weiterzumachen, als aktiv aufzuhören.
Aber ist das nicht auch einfach nur guter Service? Wenn ich ein Video schaue, will ich ja vielleicht ein ähnliches sehen. Wo hört hier die Nutzerfreundlichkeit auf und wo fängt die Manipulation an?
Das ist genau der springende Punkt. Das ist die entscheidende Grauzone. Natürlich ist es nutzerfreundlich, relevante Inhalte vorzuschlagen.
Klar.
Die manipulative Komponente kommt aber dann ins Spiel, wenn das Design und der Algorithmus nicht mehr ihr ursprüngliches Ziel unterstützen, sondern das Ziel der Plattform, maximale Verweildauer über alles andere stellen.
Selbst wenn das bedeutet, mich von meiner eigentlichen Absicht wegzulocken.
Genau.
Okay, das ist die Oberfläche. Aber jetzt will ich wirklich wissen, was unter der Motorhaube passiert. Wie schaffen diese Systeme das auf technischer Ebene?
Hier wird es technisch wirklich faszinierend. Die Empfehlungssysteme, das sind keine simplen Wenn-Dann-Regeln. Das sind hochkomplexe Machine-Learning-Modelle.
Okay.
Die analysieren auf Basis riesiger Datenmengen ihre bisherigen Klicks, die genaue Verweildauer bei jedem Inhalt, welche Themencluster sie bevorzugen.
Moment, das verstehe ich nicht ganz. Lernt das System nur von mir oder schaut es auch, was andere Leute machen?
Sehr gute Frage. Es tut beides. Und genau das macht es so mächtig.
Ah.
Es analysiert Sie, aber vergleicht Ihr Verhalten auch ständig mit dem von Millionen anderer Nutzer, die Ihnen ähneln, mit Ihren sogenannten digitalen Zwillingen.
Das heißt, wenn Leute, die meine Videos mögen, auch ein ganz anderes Video interessant fanden,
wird es Ihnen ebenfalls vorgeschlagen.
Genau.
Moment mal. Das heißt also, je länger ich in so einem Kaninchenbau bleibe, desto besser lernt das System, mich genau dort zu halten. Ich füttere quasi die Maschine, die mich fängt.
Genau das ist der Kern. Es ist ein perfekter, sich selbst verstärkender Kreislauf. Sie liefern die Daten, die den nächsten, noch tieferen Kaninchenbau für Sie und für Leute wie Sie erst möglich machen. Jede einzelne Ihrer Aktionen füttert das System.
Das ist ein starkes Bild. Es ist also nicht so, dass wir das System nur nutzen, sondern das System nutzt uns auch, um sich selbst zu verbessern.
So kann man es sehen.
Und dieses Phänomen betrifft ja nicht nur den privaten Medienkonsum, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das im Job, gerade in der IT, ständig passiert.
Absolut. Das ist keine reine Freizeitaktivität. Diese Muster prägen auch unseren Arbeitsalltag. Manchmal mit gravierenden Folgen. Nehmen wir das Beispiel der Entwickler. Die Situation kennt doch jeder, der schon mal programmiert hat. Man stößt auf eine kryptische Fehlermeldung.
Ja, der Klassiker.
Man googelt sie, landet auf Stack Overflow. In einer Antwort findet man einen Link zu einer langen Diskussion auf GitHub.
Und dort wird auf eine technische Dokumentation verwiesen, die man überfliegt. Und von dort gelangt man zu einem Blogpost, der
eine völlig neue Softwarearchitektur vorschlägt, die das ursprüngliche Problem umgehen würde.
Und das Resultat?
Das eigentliche Ziel, nämlich den kleinen Bug zu fixen, gerät komplett aus dem Blick. Man liest plötzlich über grundlegende Systemdesigns, obwohl man nur eine Zeile Code ändern wollte.
Genau. Das zweite Beispiel betrifft Administratoren. Es fängt oft harmlos an, mit einem Alarm aus dem Monitoring-System.
Ein rotes Lämpchen. Man klickt auf ein Dashboard für mehr Details, taucht von dort in die Logdateien ab, verfolgt eine Spur durch verschiedene vernetzte Systeme,
analysiert Datenbanklatenzen und landet am Ende bei der Netzwerksegmentierung. Eine tiefe, oft stundenlange Spurensuche.
Was ja einerseits gut sein kann, wenn man die Ursache findet.
Aber es kann auch dazu führen, dass man sich in Details verliert und enorme Zeit investiert, anstatt eine pragmatische, schnelle Lösung zu finden. Der Kaninchenbau wird zur Falle für die Effizienz.
Und dann gibt es noch den brisantesten Fall. Die Security-Experten. Da beginnt der Weg vielleicht mit einem Proof of Concept für eine Sicherheitslücke.
Einem Exploit.
Und führt dann tief hinein in spezialisierte Foren, zu sogenannten Pastebins, wo Codeschnipsel geteilt werden.
Und schließlich vielleicht sogar auf Marktplätze im Dark Web. Und hier wird es wirklich gefährlich.
Inwiefern?
Im Security-Bereich ist das nicht mehr nur ein Problem von Zeitverlust, Man kommt hier extrem schnell mit fragwürdigen oder sogar illegalen Inhalten in Berührung. Man läuft Gefahr, kompromittierte Tools herunterzuladen und damit die eigenen Systeme zu gefährden.
Der Kaninchenbau kann hier also direkt in eine Falle führen.
Genau.
Das ging jetzt alles ziemlich negativ. Zeitfresser, Manipulation, sogar Sicherheitsrisiken. Aber ich frage mich, ist das wirklich nur schlecht? Manchmal lerne ich ja auch unglaublich viel in diesen Phasen.
Eine wichtige Frage. Denn genau der Mechanismus, der uns ablenkt, kann auch der Motor für tiefes Lernen sein. Es gibt definitiv zwei Seiten der Medaille.
Der erste positive Punkt wäre dann?
Tiefes Lernen und Spezialisierung. Absolut. Viele Experten eignen sich ihr wirklich fundiertes Wissen genau durch solche unstrukturierten Tauchgänge an. Sie folgen ihrer Neugier, lesen Quellcode, vergleichen verschiedene Meinungen.
Und verbinden so nach und nach einzelne Puzzleteile zu einem großen Gesamtbild. Das ist oft effektiver, als ein Lehrbuch von vorne bis hinten durchzulesen.
Der zweite positive Punkt ist der psychologische Zustand des Flow. Wenn man so tief in ein Thema eintaucht, kann man in einen hochkonzentrierten Zustand geraten, in dem die Zeit wie im Flug vergeht.
Das wird oft als sehr befriedigend und motivierend empfunden, gerade bei komplexen Problemen.
Richtig.
Und der dritte Vorteil ist das, was man Serendipity nennt.
Der glückliche Zufall.
Genau. Manchmal macht man die wertvollsten Entdeckungen genau dann, wenn man auf etwas stößt, das man gar nicht gesucht hat. Man klickt auf den vermeintlich falschen Link und entdeckt eine Lösung, die viel besser ist.
Eben. Dem stehen aber, wie wir schon angedeutet haben, erhebliche Risiken gegenüber. Das Offensichtlichste ist natürlich, dass Rabbit Holes massive Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser sind. Die Produktivität leidet.
Ja, wenn man ständig nur noch ein Video schaut oder nur noch diesen einen Artikel liest.
Eben.
Und es geht ja tiefer als nur um die verlorenen Minuten. Ich habe das Gefühl, meine Konzentrationsfähigkeit insgesamt nimmt ab. Das Gehirn wird darauf trainiert, ständig neue, schnelle Informationshäppchen zu erwarten.
Und die damit verbundenen kleinen Dopaminkicks.
Richtig. Das macht es schwerer, sich mal 2 Stunden am Stück auf eine einzige anspruchsvolle Aufgabe zu konzentrieren. Das, was man Deep Work nennt.
Genau. Und dann gibt es noch das gesellschaftliche Risiko. Filterblasen und Radikalisierung. Hier wird es wirklich ernst.
Weil die Algorithmen auf Engagement optimiert sind.
Ja. Und das bedeutet, sie bevorzugen oft Inhalte, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen.
Also extreme und polarisierende Inhalte, weil die mehr Reaktionen auslösen.
Exakt. Solche Inhalte werden oft stärker verbreitet. Das kann dazu führen, dass die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Desinformation beschleunigt wird. Nutzer werden in Weltbilder hineingezogen, die sich verfestigen.
Das ist eine gefährliche gesellschaftliche Nebenwirkung eines rein technisch und wirtschaftlich motivierten Systems.
So ist es.
Okay, wenn diese Kaninchenbauten so fest im System verankert sind, sind wir denen dann hilflos ausgeliefert oder gibt es Wege, die Kontrolle zurückzugewinnen?
Glücklicherweise nicht. Es geht nicht um eine totale Vermeidung. Das wäre auch unrealistisch. Es geht um bewusste Steuerung.
Das zentrale Ziel muss sein, Rabbit Holes bewusst zu nutzen, statt von ihnen genutzt zu werden.
Genau das ist es.
Wie macht man das konkret?
Also, die erste und vielleicht wichtigste Strategie ist, klare Ziele definieren. Statt sich mit einem vagen Vorsatz wie ich google mal ein bisschen was zu Thema X ins Netz zu stürzen.
Sollte man sich ein konkretes Ziel setzen?
Richtig. Zum Beispiel, ich will heute Abend verstehen, wie genau die Ingress-Funktion in Kubernetes funktioniert. Dadurch wird aus einem potenziell endlosen Rabbit Hole ein gezielter Tauchgang mit einem klaren Ende.
Man gibt sich selbst einen Anker, damit man nicht abdriftet. Das leuchtet ein. Was noch?
Die zweite Strategie ist der Einsatz von technischen Hilfsmitteln. Man kann das System und sich selbst austricksen. Ein einfacher Pomodoro-Timer, der einen nach 25 Minuten aus der Konzentration reißt, kann Wunder wirken.
Oder ganz simpel, bei YouTube die Autoplay-Funktion deaktivieren.
Genau, um diesen Automatismus zu durchbrechen. Es gibt auch Browser-Erweiterungen, die den Zugriff auf bestimmte, ablenkende Seiten zeitlich begrenzen.
Ein digitales Geländer sozusagen.
Die dritte Idee finde ich besonders für den Berufsalltag spannend. Ein Rabbit Hole Log zu führen. Ein Logbuch?
Ja.
Wenn man merkt, man ist schon wieder 10 Browser-Tabs tief in einem Thema, kurz innehalten.
Und notieren. Was war mein Ausgangsproblem? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Das hilft, den Nutzen des Tauchgangs zu sichern und trotzdem den Weg zurückzufinden.
Richtig, es externalisiert den Denkprozess. Und die letzte Strategie wäre dann wohl der bewusste Konsum. Statt sich nur von Empfehlungen treiben zu lassen, gezielt Playlists oder Abonnements nutzen, die man selbst kuratiert hat.
Exakt. Zusammenfassend kann man sagen, Rabbit Holes sind aus technischer Sicht kein Bug, also kein Fehler im System. Sie sind ein Feature.
Sie sind das logische Produkt von Empfehlungssystemen, UX-Design und Geschäftsmodellen.
Sie sind fester Bestandteil des Internets, wie wir es heute kennen.
Man muss also lernen, mit ihnen zu leben.
Ja. Und besonders diejenigen, die selbst in der IT arbeiten, tragen eine Mitverantwortung.
Stimmt.
Viele, die uns jetzt zuhören, Entwickler, Data Scientists, UX-Designer, sind ja nicht nur Opfer dieser Mechanismen, sie sind als Teil des Systems auch diejenigen, die selbst Features bauen, die diese Effekte entweder verstärken oder eben auch abschwächen können.
Ein sehr wichtiger Gedanke. So, was nehmen wir also aus dieser Analyse mit? Die zentrale Erkenntnis für mich ist, Rabbit Holes sind per se weder gut noch schlecht.
Sie sind ein Werkzeug.
Ein mächtiges Werkzeug, ja. Sie können uns tiefes Lernen und kreative Zufallsfunde ermöglichen. Aber sie können uns eben auch Zeit und Konzentration rauben.
Und uns sogar manipulieren.
Mhm. Wer die Technik dahinter versteht, wer weiß, warum ihm etwas vorgeschlagen wird, der kann bewusster entscheiden, wann er dem Kaninchen folgen will und wann nicht.
Und darauf aufbauend gebe ich Ihnen noch diesen finalen Denkanstoß mit auf den Weg. Wenn Sie das nächste Mal bemerken, dass Sie in einem solchen Kaninchenbau stecken, fragen Sie sich nicht nur, was Sie gerade entdecken,
sondern
fragen Sie sich auch, warum der Algorithmus möchte, dass Sie genau das jetzt sehen. Welche technischen und welche wirtschaftlichen Entscheidungen haben Sie ganz genau an diesen Punkt im Internet geführt?
Das war's schon wieder. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ihnen eine schöne Zeit und bis bald.
We'll be right back.